Also mit anderen Worten jetzt. Ja, okay. Okay, also dann fangen wir mal an. Willkommen zum zweiten Teil des Unix-Kurses. Worum soll es jetzt in dieser Vorlesung gehen? Wir haben jetzt in der ersten Vorlesung schon gelernt, wie wir so grundsätzlich auf unserem Dateisystem navigieren und da irgendwelche Sachen auch schon starten können. Und wir schauen uns jetzt heute an, was diese Sachen denn sind. Das sind nämlich Prozesse. Und dann schauen wir, was wir mit diesen Prozessen tun können, wie wir mehrere Prozesse kombinieren können. Das lernen wir dann in Pipes. Dann schauen wir, wie wir das, was andere machen können, einschränken können, nämlich im Punkt Rechteverwaltung. Und als vorletzten Punkt lernen wir dann noch, wie wir denn so einen Rechner bedienen können, wenn wir nicht gerade direkt davor sitzen. Und am Ende gibt es nur noch so einen Ausblick, so eine Zusammenfassung an Kommandos, was man so im alltäglichen Unix-Alltag so benötigt. Genau. Okay, also los geht's mit Prozesse. Was ist jetzt ein Prozess? Wenn ich ein Programm starte, dann ist es so, dass dieses Programm in einen Prozess reingeladen wird. Also ich habe ein gestartetes Programm, nennt man Prozess. Und es laufen mehrere Prozesse auf einem Rechner gleichzeitig, auf einem Unix-System gleichzeitig. Deshalb hat jeder eine eindeutige Nummer, die sogenannte Prozess-ID. Ja. Und woran merke ich jetzt, dass ich so einen Prozess starte? Also initial sitze ich vor einem relativ besonderen Prozess, nämlich der Shell. Da kann ich in diesen Prozess Kommandos eingeben, Programme. Diese Programme werden dann in einen Prozess gestartet und der läuft dann. Ich sehe eine gewisse Ausgabe, er tut irgendwas und sobald sich dieser Prozess beendet, erhalte ich meine Prompt zurück und kann weitere Kommandos eingeben. Ja, wie sieht es jetzt aus? So ein einfaches Beispiel ist, ich möchte eine unglaublich große Datei auf einen unglaublich langsamen USB-Stick kopieren. Da den starte ich den Kopiervorgang und dann werde ich feststellen, das dauert und dauert und dauert. Und irgendwann habe ich keine Lust mehr und dann möchte ich das Ding beenden, weil es mir doch nicht die Zeit wert ist, das auf meinem USB-Stick zu haben. Was mache ich dann? Ich habe die Möglichkeit, Ctrl-C zu drücken. Und das bedeutet, durch dieses Drücken von Ctrl-C sage ich dem Prozess, beende dich mal. Und im Falle von CP beendet er sich dann und ich erhalte meine Prompt zurück und kann wieder Dinge eingeben. Ja, das ist jetzt zwar ganz schön, aber problematisch, wenn ich eigentlich den Kopiervorgang nicht nochmal von neu starten möchte, sondern ich habe oft den Fall, dass ich einen gewissen Prozess im Vordergrund laufen habe und dann möchte ich ganz schnell was nachgucken und dann mit dem eigentlichen Kopiervorgang fortfahren. Wie sieht das aus? Grundsätzlich kann ich, wenn ich einen Prozess nicht abbrechen, sondern nur anhalten möchte, Ctrl-Z drücken. Und was macht er dann? Er pausiert den Prozess. Das ist dann wirklich so, dass der Prozess pausiert wird und nicht läuft. Also wir können uns das mal in einem Beispiel angucken. Ich habe da mal so ein Programm vorbereitet. Ich verrate jetzt nicht, was es tut. Ich mache nur zufälligerweise einen Task Manager gleichzeitig auf und schaue mal, was passiert. Okay, also dieses aufwendige Programm namens Endlosschleife läuft jetzt und führt auch anscheinend wichtige Berechnungen durch, wie ich an der Prozessorauslastung sehe. Und jetzt wird es zu viel für mich und ich kann jetzt diesen Prozess anhalten durch Drücken von Ctrl-Z. Ich sehe, der Prozess ist angehalten, denn ich erhalte meine Prompt zurück, kann wieder irgendwelche Sachen eingeben, wie Echo Hallo. Ich sehe, das funktioniert noch. Und ich sehe an meiner Prozessauslastung, der Prozess ist auch wirklich angehalten. Ja, gut, das ist jetzt ganz schön. Wie bekomme ich den jetzt zurück? Grundsätzlich ist es so, dadurch, dass er so eingefroren ist, also der Prozess ist gestoppt, dadurch kann ich sagen, Shell, suche mir den Prozess, den ich angehalten habe und fahre ihn fort mit FG. FG steht für Foreground. Mit anderen Worten, ich hole diesen angehaltenen Prozess in den Vordergrund zurück. Schauen wir mal, ob das klappt. Ich sehe schon, meine Shell sagt mir, es läuft wieder dieser Endlosschleife-Prozess und mein Task Manager sagt mir auch so, ja, die ist sehr wahrscheinlich, dass da Endlosschleife wieder am Werk ist. Gut, das ist zwar jetzt ganz, ganz schön, aber irgendwie kann ich jetzt noch nicht wirklich in Multitasking arbeiten. Also Unix-Systeme sind so dafür bekannt, besonders gut Multitasking zu können. Aber im Moment kann ich immer nur einen Prozess laufen lassen, irgendwie einen in kurz anhalten, schnell was anderes machen, dann wieder mit dem eigentlichen Prozess fortführen. Ich kann nicht irgendwie noch nicht wirklich parallel arbeiten. Wie geht das? Grundsätzlich ist es so, wenn ich einen Prozess angehalten habe, kann ich ihn nicht nur in den Vordergrund, sondern mit BG, das steht für Background, auch wieder in den Hintergrund schieben. Und dann habe ich die Prompt und gleichzeitig arbeitet mein anderer Prozess im Hintergrund weiter. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Also ich habe wieder Endlosschleife im Vordergrund. Ich drücke wieder Ctrl-C. Meine Prozessauslastung fährt wieder runter. Und ich gebe Background ein, kann wieder irgendeinen anderen Prozess starten, wie Steep 4. Weil ich brauche vier Sekunden, dann halte ich wieder meine Prompt. Ich kann ganz normal arbeiten und es wird mir verraten, da arbeitet noch irgendjemand auf der CPU und das ist, wenn ich das richtig sehe, auch meine Endlosschleife. Okay, das ist zwar jetzt noch schon ganz schön, aber manchmal hat man ja mehr als nur zwei Prozesse. Was kann ich jetzt da machen? Grundsätzlich kann ich anstatt immer dieses aufwendige Starten, Ctrl-Z drücken, BG drücken, kann ich auch immer sofort Prozesse im Hintergrund starten. Also ich kann jetzt mir mal meine Shell nehmen, 10 Prozesse im Hintergrund starten. Das mache ich, indem ich ein Kaufmanns-und an die Befehlszeile anhänge und dann wird der Prozess direkt im Hintergrund gestartet. Und das kann ich mir mal überlegen, das machen wir jetzt mal für 4 Prozesse, dann habe ich 4 im Hintergrund. Und wie kann ich die jetzt unterscheiden? Wenn ich jetzt mehrere Prozesse gleichzeitig in meiner Shell laufen habe, dann kann ich mir mit dem Befehl Jobs die auflisten. Also das schauen wir mal. Im Moment läuft nur ein Prozess im Hintergrund. Ich kann jetzt mal noch einen zweiten Prozess starten. Und jetzt sehe ich schon, es laufen 2 im Hintergrund. Und der zweite Prozess namens Leap 10 sollte sich irgendwann wieder beenden. Ich sehe, okay, ich erhalte wieder ich habe nach wie vor meine Prompt. Leap 10 ist fertig und ich habe nur noch einen Job. Also damit kann ich mir immer auflisten, was läuft gerade in meiner Shell. Ja. Manchmal möchte ich allerdings diese Liste beeinflussen. Wie kann ich das machen? Ich habe ja schon gesagt, mit FG und BG kann ich bestimmte Prozesse in den Hintergrund schieben. Wenn ich kein Argument diesem FG übergebe, dann wird immer der zuletzt aktive Prozess angesprochen, beziehungsweise wenn ich mir die Jobliste gerade aufgelistet habe, kann ich mit Prozent und dann einer Nummer einen gewissen Prozess ansprechen und den in den Vordergrund oder in den Hintergrund schieben. Schauen wir mal, wie das geht. Also, ich starte wieder ein Sleep 10, lasse mir die Jobs auflisten, kann mir die 1 in den Vordergrund holen und es dauert mehr als 10 Sekunden, also es läuft auch tatsächlich die Endlosschleife im Vordergrund. Genau. Und ich habe wieder die gleiche Ausgangssituation wie im initialen Fall. Ich kann mit Ctrl-Z einen Vordergrundprozess anhalten. Und was müsste jetzt im Moment laufen? Es läuft kein Prozess, es gibt nur einen Prozess und der ist angehalten, nämlich meine Endlosschleife in meiner Shell. Ja, das ist zwar jetzt schon ganz gut und es lässt sich damit recht gut arbeiten, wenn die immer sich gut verhalten, also wenn die sich von alleine beenden. Ich kann auch, wenn ich einen Prozess beenden möchte und er nicht das tut, was er soll, kann ich immer mit Ctrl-C dann auch abbrechen. Ich muss ihn nur vorher in den Vordergrund holen. Manchmal möchte ich jedoch nicht extra dieses Prozedere auffahren mit, ich schaue, welcher Job das ist und dann hole ich ihn in den Vordergrund und dann drücke ich Ctrl-C, sondern wenn ich die Nummer weiß, kann ich auch konkret sagen, ich möchte diesen Prozess beenden. Das machen wir mit dem Kommando Kill. Das Kommando Kill macht nichts anderes, als den Prozess anzustupsen und sagen, hey, beende dich mal. Und dann macht der Prozess das hoffentlich. Schauen wir mal, wie das läuft. Also ich habe wieder nur einen Job, den setze ich mal in den Hintergrund. Und jetzt starte ich ein Sleep 10, auch im Hintergrund. Und noch eins, weil es so schön ist. Ich habe drei Prozesse. Und jetzt kann ich mit Kill%1 die Endlosschleife beenden. Ein Sleep 10 läuft noch, ein Sleep 10 ist bereits fertig und die Endlosschleife wurde auch beendet. Das sehe ich daran an dieser Beendezeile und ich sehe es auch indirekt an meiner Prozessorauslastung. Okay. Was ist da jetzt die genaue Semantik, also Kill%N sucht sich die Prozess-ID von meinem Prozess aus, stupst ihn an und dann beendet er sich. Ja, was mache ich jetzt allerdings, wenn dieser Prozess nicht gerade in meiner aktuellen Shell läuft, den ich beenden möchte? Es ist so, grundsätzlich haben alle Prozesse auf meinem System eine eindeutige ID. Dieses %N sagt nur so die Jobnummer, beschreibt nur die Jobnummer in meiner aktuellen Shell, aber nicht die eigentliche Prozess-ID. Die eigentliche Prozess-ID eines Prozesses kann ich mir mit dem Befehl ps auflisten. Und da ist am sinnvollsten ps mit den Parametern ux zu verwenden. Das listet alle Prozesse des Users auf, zusammen mit der genauen Kommandozeile. Also, wie sieht das im Beispiel aus? Wenn ich PSUX eingebe, dann werden alle Prozesse aufgelistet. Das ist eine lange Liste, viel länger, als man das jetzt hier sieht. Hier sind das nur mal so zwei Beispielzeilen. Es wird aufgelistet, wie viel Prozessorlast es erzeugt, wie viel Speicher, auf welcher Konsole der Prozess läuft, die ID, wem gehört dieser Prozess und so weiter und so fort. Und am wichtigsten sind die zwei Spalten in dieser Tabelle, Kommando und PID. Und wenn ich jetzt ein Programm in einer anderen Shell habe, zum Beispiel irgendeinen Firefox, dann kann ich mit PSUX auflisten lassen, welche Prozess-ID dieser Firefox hat und den dann gezielt mit Kill töten. Ja, das ist ein bisschen, zu Recht kann man sagen, es ist aufwendig, denn ich muss erstmal diesen PSUX-Output mir angucken und schauen, wie ist das. Und dann muss ich noch meinen Kill tippen auf diese Prozess-ID. Das geht ein bisschen angenehmer, wenn ich sowas wie Hardtop verwende. Hardtop, das haben wir bereits hier unten gesehen. Das ist quasi sowas wie, ja, das ist sowas wie ein Taskmanager und listet es auf. Und wenn ich jetzt irgendeinen speziellen Prozess habe, dann kann ich da sagen, töte den. Das mache ich jetzt aber nicht, weil ich nicht dann den Prozess töten möchte. Genau. Okay. Ja. Alternativ kann ich natürlich auch wieder explizit sagen, töte mit diesem Prozess, mit dieser Nummer und dann ist er hoffentlich weg. Ich habe vorhin schon gesagt, hoffentlich. Und es stimmt leider, denn dieses normale Kill stupst nur den Prozess an und sagt, hey, beende dich mal. Das hat den großen Vorteil, dass der Prozess selber dafür verantwortlich ist, sauber herunterzufahren. Also er kann noch die letzten Netzwerkverbindungen schließen oder irgendwelche anderen Systemressourcen freigeben. Aber manchmal ist eben das Problem, dass der Prozess sich komplett aufgehangen hat und nicht mal mehr auf diesen Anstupser reagiert. Das passiert meist nur sehr unfreiwillig. Also wird jedem von euch passieren, ist mir auch schon passiert, dass man einfach zum Beispiel in Systemprogrammierung in der Vorlesung eine Endlosschleife baut und dann kann es passieren, dass eben der Prozess nicht mehr auf diesen Anstupser reagiert und ja, es nur noch eine Lösung gibt, nämlich Kill-9. Kill-9 stupst eben nicht mehr den Prozess an, sondern sagt, hey System, fahr den Prozess mal runter, beziehungsweise fahr ihn nicht runter, töte ihn einfach, egal was er sagt. Und das ist eine sehr brutale Art, deswegen sollte das im Allgemeinen vermieden werden, denn dadurch werden eben Systemressourcen nicht mehr freigegeben, sondern der Prozess ist danach einfach nur noch weg. Genau. Was auch in dem Kontext noch ganz praktisch ist, wenn ich jetzt nicht extra einen sowas wie Hardtop aufmachen möchte oder nicht extra die Ausgabe von PS mir anschauen möchte, kann ich auch, wenn ich direkt den Namen eines Prozesses weiß, mit Kill All und dann Prozessname diesen Prozess abschießen. Allerdings ist es so, dass der Name eines Prozesses nicht eindeutig ist. Also ich kann zum Beispiel meine Endlosschleife mehrfach starten. Ich habe ja mehrere Shells, die ich aufmachen kann. Und dann ist es nicht eindeutig, wer gemeint ist. Deswegen macht das Kill All Folgendes. Es tötet einfach alle, die auf diesen Namen matchen. Das ist ganz praktisch. Also können wir mal ausprobieren. Nehmen wir an, wir haben unsere Endlosschleife und ich habe gerade kein Hardtop da. Dann kann ich mit Kill All Endlosschleife.sh die Endlosschleife oben machen. Und unser Sleep 10 ist im Übrigen auch bereits fertig. Ja, der einzige Nachteil an diesem Kill All ist, dass das nicht auf allen Unix-Systemen gleich ist. Heißt insbesondere auf zum Beispiel Nicht-Linux-Systemen wie Solaris hat es andere Bedeutung. Meist bedeutet es Kill All. Also es ignoriert einfach den Programmnamen, den wir angeben und tötet alle Prozesse auf dem System. Mit anderen Worten, danach ist das System, das läuft danach nicht mehr, denn es ist einfach alles getötet. Das heißt, ihr solltet aufpassen, wenn ihr dieses Kill All verwendet, dass ihr auch wirklich auf einem Linux-System seid. Wenn ihr normalerweise im ZIP-Pool seid, ist das der Fall. Also ihr merkt das relativ früh, wenn ihr mal nicht auf einem Linux-System seid. Und dann in dem Falle bitte beachten. Besonders, wenn ihr zufällig der Administrator auf dem System seid. Denn wenn ihr der Administrator auf dem System seid, dann habt ihr auch das Recht, wirklich alle Prozesse zu töten. Und das wäre dann fatal. Okay. Also jetzt haben wir schon gelernt, wir können jetzt diverse Prozesse starten, die in, ja, mehrere hin und her jonglieren, wer gerade läuft, auf wen wir gerade warten, wer gerade im Hintergrund läuft. Und da kann man berechtigterweise sagen, das ist nicht mehr so zeitgemäß, also das brauche ich in der heutigen Zeit nicht mehr so zwingend, denn ich kann ja im Zweifelsfall auch mehrere Terminals aufmachen. Aber was in der heutigen Zeit immer noch nicht durch dieses mehrere Terminals aufmachen gelöst wurde, ist der Vorteil, den mir Pipes bieten, nämlich worin geht es an Pipes? In Pipes lernen wir jetzt, wie können wir jetzt mehrere gleichzeitig laufenden Prozesse miteinander kombinieren. Grundsätzlich ist es so, jeder Prozess hat eine Ausgabe. Also machen wir. Die per Default auf eurem Terminal angezeigt wird und hat eine Eingabe, von denen er Input-Daten liest. die per Default von eurer Tastatur kommen. Auf die Art könnt ihr mit dem Prozess reden und ihr könnt dem Prozess irgendwelche Fragen stellen und ihr bekommt eine Antwort. Genau. Also ein einfaches Beispiel ist das Programm Cut. Das macht Folgendes, es liest, jeder liest zeilenweise von der Eingabe ein und gibt exakt das gleiche wieder aus. Also ich kann zum Beispiel sagen, hallo, hallo. Oder ja, ich kann, was auch immer ich sage, es kommt raus. Oder ein anderes Beispiel ist das Programm Ref. Das dreht alle Zeichen, die es auf der Eingabe bekommt, um. Also ich kann zum Beispiel sagen, hallo, und er sagt mir, hola. Genau. Und auf diese Art ist jeder Prozess strukturiert. Der einzige Unterschied ist jetzt noch, was noch nicht ganz so stimmt, ist diese Ausgabe hier. Auf diese Ausgabe kommt irgendein Berechnungsergebnis, wie zum Beispiel der rumgedrehte Eingabestring. Und es gibt deshalb nochmal extra für Sachen wie Fehlermeldungen einen Fehlerkanal namens Standard R. Der wird per Default auch auf dem Monitor ausgegeben. Ja, warum unterscheidet man jetzt zwischen Ausgabe und Fehlerkanal? Man unterscheidet deshalb, weil man auf Unix-Systemen auf der Shell die Möglichkeit hat, die Ausgabe umzuleiten in der Datei. Also nehmen wir an, ich biege die Ausgabe um, sodass alles, was der Prozess berechnet, nicht auf dem Monitor angezeigt wird, sondern in der Datei umgeleitet wird, dann kann ich mir irgendwelche aufwendigen Berechnungsergebnisse in der Datei speichern und sollte ein Fehler passieren, sehe ich immer noch die Fehlermeldung auf dem Bildschirm und muss nicht extra in die Datei gucken. Wie ist so das einfachste Beispiel ist, ihr kennt ja alle das Programm ls, das listet alle Verzeichniseinträge in eurem aktuellen Verzeichnis auf. Und die Syntax für dieses Umleiten der Ausgabe ist wie folgt. Ich verwende dieses Größerzeichen, was so ein symbolisch für einen Pfeil steht, und sage ls-Pfeil liste in irgendeine Dateiliste. Und was macht das? Schreibt dann alle Verzeichniseinträge aus dem aktuellen Verzeichnis in die Datei. Und das Einzige, was man hier jetzt beachten sollte, ist, dieses Umleiten in Datei schreibt auch wirklich exakt in die Datei rein. Das heißt, wenn die Datei bereits existiert, ist danach der vorherige Dateiinhalt weg. Also es überschreibt wirklich komplett. Wenn ich das nicht möchte und irgendwie stufenweise mir eine große Datei zusammenbauen möchte, kann ich mit dem Doppelpfeil an Dateien Inhalte anhängen. Genau. Und ich kann, wenn ich irgendwie was Größeres erstelle, einfach, und ich weiß, dass die Datei noch nicht existiert, auch sofort den Doppelpfeil verwenden. Denn sollte die Datei noch nicht existieren oder leer sein, dann ist der Doppelpfeil und der einfache Pfeil, die haben dann das exakt gleiche Verhalten. Ja, wir können jetzt schon die Ausgabe umleiten. Analog verhält sich es mit der Eingabe. Ich kann sagen, mit diesem Pfeil nach links, also in das Kommando rein, kann ich sowas wie Tastatureingaben simulieren. Also ich kann sagen, nimm diese Eingabe und mache damit dies und das und zeige mir die Ausgabe auf dem Bildschirm an. Und genau, das kann ich im Zweifelsfall auch machen. Das hat einen Vorteil, es wird tatsächlich so, der Prozess verhält sich so, als ob ihr die Eingaben per Hand machen würdet. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwie so ein interaktives Programm habt, das euch drei Fragen stellt und euch das nervt, dann könnt ihr einfach die Antwort der Fragen in der Datei schreiben und die Datei in das Programm umleiten Und dann denkt der Prozess, aha, es wird schön auf meine Fragen beantwortet, aber tatsächlich beantwortet ihr die Fragen nicht, sie stehen einfach nur in der Datei drin. Also es ist für manche nervigen Programme ganz praktisch, da irgendwelche Sachen zu umgehen. Ja, so ein nützliches Beispiel, was jetzt vielleicht auf den ersten Blick sinnvoller erscheint als dieses Cut oder dieses Ref, ist das Programm Sort. Das liest zuerst alle Eingaben auf der Standardeingabe ein, sortiert dieses dann zeilenweise und schreibt die Ausgabe dann wieder auf die Standardausgabe. Sollte relativ intuitiv sein. Genau. Dann schauen wir mal. Wir sehen auch, wir können das natürlich irgendwie kombinieren. Also wenn ihr irgendwie automatische Tests für irgendeinen Prozess fahren wollt, dann könnt ihr auch sowohl Eingabe als auch Ausgabe umleiten. Also wir können das mal beispielhaft machen. Wir sehen, okay, wir haben verschiedene Sachen, die uns LS ausgibt. Wir können uns diese in eine Datei schreiben, Beispiel in der Dateiliste. Wir sehen, wenn wir diese uns ausgeben, ist exakt die Liste drin. Jetzt können wir zum Beispiel die Liste uns umgedreht ausgeben lassen und dann in irgendeine temporäre Datei schreiben, die Liste 2, und die uns dann sortieren lassen. Wunderbar. Also wir sehen an diesem Ref, es ist kein Problem, da zwei Ein- und Ausgabeumleitung zu kombinieren. Ja, wo man vielleicht auf die Idee kommen könnte, ist, ich habe eine Datei und da sind die Zeilen nicht sortiert, ich möchte die sortieren, also verwende ich einfach die Datei als Eingabe und gleichzeitig als Ausgabe. Das sollte man nicht tun, denn das Problem ist, dass diese Umleitung unsere Shell übernimmt und dann das Schreiben der Datei geschieht, bevor der Prozess überhaupt die Möglichkeit hat, von der Eingabe zu lesen. Heißt mit anderen Worten, wenn ihr die ein und dieselbe Datei für Ein- und Ausgabe verwendet, dann ist danach der Dateiinhalt weg. Also immer dran denken, nie die Datei für Ein- und Ausgabe gleichzeitig verwenden. So. Ja, also ich hatte vorhin schon in diesem Ref-Beispiel irgendwie mehrere Prozesse genutzt, um so hintereinander Daten zu verarbeiten. Wir haben uns erst ein LS, die Ausgabe von LS gespeichert, das dann mit Ref umgedreht und das Ergebnis davon dann sortiert. Das ist allerdings sehr aufwendig, denn ich brauche dauernd diese temporären Dateien auf der Platte. Jedoch lassen sich unter Unix auch mehrere Prozesse hintereinander schalten. Ne? Das heißt, wir haben dann nicht nur einen Prozess, sondern einen zweiten. Und alles, was der erste Prozess ausgibt, fungiert als Eingabe für den ersten. Und das ist eigentlich so dieses Typische, was man als Pipe bezeichnet. Und die Syntax dafür ist auch der senkrechte Strich, auch Pipe genannt. Also anstatt dieser expliziten Umleitung über temporäre Dateien kann ich auch direkt sagen, liste es mir auf, Pipe, Sort. Heißt in unserem Beispiel von vorhin, wir machen ein List und pipen das durch Ref. Und dann wird zuerst aufgelistet und dann wird rumgedreht. Und das Tolle daran ist, dass ich das nicht nur einmal machen kann, sondern mehrfach hintereinander. Also ich kann es erst rumdrehen, also auflisten, rumdrehen und anschließend wieder sortieren. Und das ohne, dass ich temporäre Dateien brauche. Denn Das hat mehrere Vorteile. Ich brauche zum einen nicht den Platz auf der Platte. Zum anderen geht das auch in Orten, in denen ich zufälligerweise gerade keine Schreibrechte habe. Wie das auftreten kann, sehen wir gleich in in Rechteverwaltung. Und zum anderen sehen wir, hier ist irgend so ein 2E-Ziel. Also wir sehen von der Umleitung vorhin, haben wir eigentlich die Ausgabe von LLS beeinflusst. Das heißt, unsere ursprüngliche Aktion hatte irgendwelche Nebeneffekte auf die darauffolgenden Aktionen. Und das sind unerwünschte Effekte. Und die kann ich sehr elegant umgehen, indem ich einfach direkt die Ausgabe des einen Prozesses in die Eingabe des anderen Prozesses umleite. Also wir sehen, es lässt sich auch beliebig kombinieren. Ja, was passiert dabei mit der Ausgabe der Fehler? Die Fehlerausgabe bleibt auf den Monitor umgeleitet. Das hat einen relativ großen Vorteil, denn wenn ich jetzt zum Beispiel ein LS mir aufliste, zum Beispiel ein LS von dem Ordner Media, oh, das ist ein bisschen langweilig, da ist nur eine Datei drin, machen wir mal ein LS auf Vorkurs und davon alle Einträge rumdrehe, dann funktioniert das wunderbar. Aber wenn ich jetzt aus Versehen mich mal vertippe und dann nicht Vorkurs, sondern irgendeinen invaliden Ordnername angebe, dann und das in RefPipe, dann kann ich die Fehlermeldung im Klartext lesen. Und das geht genau deshalb, weil der Fehlerkanal von Prozess 1 eben nicht in den zweiten Prozess gesteckt wird, sondern direkt am Bildschirm angezeigt wird. Würde jetzt LS die Fehlermeldung auf Standard Out ausgeben, dann würde das bedeuten, dass ich erstmal hier mit Gedankenkraft die Fehlermeldung entschlüsseln muss bzw. rumdrehen, bevor ich eigentlich lesen kann, was Sache ist. Während hier sehe ich sofort, aha, nicht möglich, Datei oder Verzeichnis nicht gefunden. Okay, genau, das ist nur so ein weiteres Beispiel. Also wir können natürlich sinnvollere Dinge tun, als nur rumdrehen. Wir können uns zum Beispiel aus einem Ordner Sachen auflisten, das Ganze durch grep pipen und das dann sortieren. Ja, was macht dieses grep? Dieses grep ist ein Programm, das liest Dateien von Standardeingabe aus. Und erwartet ein Filterargument und gibt nur diejenigen Zeilen aus, in denen der Filter vorkommt. Also in unserem Fall bedeutet das, ich liste mir alle Bilder auf und sortiere nur diejenigen Bilder, die in denen Peter im Dateinamen vorkommt. Ja, da ist eine Frage. Also die Frage war, ob nur der Dateiname oder auch der Inhalt von Textdokumenten durchsucht wird. Es ist so, grep ist grundsätzlich dumm und akzeptiert tatsächlich, durchsucht nur das, was es auf der Standardeingabe bekommt, also die Dateinamen, denn LS gibt ja nur die Dateinamen und nicht den Dateinhalt aus. Und deshalb ist in diesem Beispiel so, dass nicht der Inhalt der Dateien durchsucht wird, sondern tatsächlich nur der Name. Wenn ich jetzt allerdings den Inhalt einer Datei durchsuchen möchte, kann ich das dadurch bewerkstelligen, dass ich eben den Dateinhalt als Standardeingabe von grep wähle. Genau. Und das ist auch so eine häufige Verwendung von grep. Ich gebe dem grep Dateien und suche Zeilen der Dateien, in denen ein gewisser Filter vorkommt. Genau, gibt es grundsätzlich dazu noch Fragen? Ja?
Gibt es immer entweder eine Standardausgabe oder eine Fehlermeldung oder kann auch beides da
sein? Also die Frage war, ob es entweder Standardausgabe oder Fehlermeldung gibt, es kann beides gleichzeitig sein. Also ein Beispiel dafür bin ich gerade am Überlegen. Ah ja, Also wenn ich mir nicht nur einen Ordner aufliste, sondern Vorkurs und Media, funktioniert das. Nur, dass dieses Verhalten jetzt leicht anders ist. Wenn ich jetzt allerdings Vorkurs und Media bla 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 ausgebe, mir anzeigen lassen möchte, dann wird Vorkurs korrekt aufgelistet, aber es kommt eine Fehlermeldung und es ist so, dass die auch das eine ist auf Standardfehler und das andere ist auf Standardout. Das kann ich daran erkennen, dass wenn ich nur die Standardausgabe umleite in eine gewisse Datei, dann sehe ich nur die Fehlermeldung. Ja, was habe ich jetzt hier gemacht? Ich habe die Standardausgabe in eine Datei DevNull umgeleitet. DevNull ist eine relativ spezielle Datei. Und zwar verhält es sich wie folgt. Alles, was ich in die Datei speichere, bleibt auch in der Datei und ich kann es nie wieder rausholen. Also es ist so, wenn ich wirklich was nicht eine Ausgabe überhaupt nicht interessiert, dann leite ich sie nach DevNull um und dann wird die Ausgabe quasi verworfen und ich kann auch nicht wieder darauf zugreifen. Also wenn ich mir den Dateiinhalt von DevNull anzeigen lasse, da steht nichts drin, obwohl ich da gerade was reingeleitet habe. Also DevNull verhält sich bei Schreibzugriff so, jeder kann einfach reinschreiben, beim Lesezugriff verhält es sich so wie eine leere Datei. Genau. Und grundsätzlich kann ich auch nicht die Ausgabe umleiten, nicht nur die Ausgabe umleiten, sondern auch die Fehlerausgabe. Das funktioniert allerdings nicht mit dem einfachen Pfeil, sondern mit zwei Pfeilen. Dann wird in dem Falle bei ls mit zwei Pfeilen in Datei x wird die Ausgabe am Bildschirm angezeigt und die Fehlerausgabe wird in Datei x umgeleitet. Mit anderen Worten, in diesem konkreten Beispiel bekommen wir jetzt Vorkurs aufgelistet und die Fehlermeldung verschwindet. Und natürlich lassen sich auch beide Sachen getrennt umleiten. Also ich kann für die Ausgabe eine Datei wählen und für die Fehlerausgabe eine andere. Sonst noch Fragen? Ja?
Diese DevNull-Datei, ist jede Ordner drin oder muss man wirklich immer /dev/null schreiben?
Die musst du /dev/null schreiben. Also die Frage war, ob die Datei null in jedem Ordner drin ist. Also in diesem Fall ist es so, diese Pfadangabe, es sieht mit einem ls so aus wie eine normale Datei und diese Pfadangabe hier ist absolut. Das erkennt man daran, dass die Pfadangabe mit einem Slash beginnt. Also es liegt an einem ganz speziellen Ort im System, nämlich in /dev/null. Also dev ist ein Ordner auf höchster Ordnerebene und null ist eine Datei da drin. Und hier im aktuellen gibt es keine Datei namens null. Ich kann natürlich irgendwie eine Ausgabe von einem Programm in null umleiten. Aber dann gibt es hier eben eine Datei null. Und also es ist nicht so, dass das irgendein vordefinierter Begriff ist, sondern es ist einfach eine Datei im System und das /dev/null, die sich anders verhält. Ja, sonst noch Fragen? Okay. Dann schauen wir mal weiter. Also ich habe schon gesagt, es ist ganz nützlich, dieses direkte Pipen, wenn man mal keine Schreibrechte in dem aktuellen Ordner hat. Ja, was bedeutet das? Wir haben ein Rechtesystem, in dem wir in manchen Ordnern Dinge tun dürfen, die wir in anderen Ordnern nicht tun dürfen. Also so jetzt mal abstrakt gesprochen. Und wieso brauchen wir das? Also grundsätzlich ist es so, auf jedem Linux-System gibt es nicht nur einen Benutzer, sondern mehrere. Das sind grundsätzlich, wenn ihr irgendwie einen Laptop habt, könnt ihr natürlich sagen, was, ich sitze doch nur alleine davor, da brauche ich das nicht. Aber ihr habt selbst auf eurem Laptop mehrere Benutzer, die gleichzeitig laufen. Es gibt Systemprozesse und ganz unterschiedliche Dinge. Selbst da habt ihr mehrere Benutzer, aber natürlich im Besonderen habt ihr mehrere Benutzer, zum Beispiel im ZIP. Im ZIP gibt es mehr als 9000 Benutzer und das ist auch nicht nur eine Phrase, es ist auch tatsächlich so, es sind seit diesem Semester mehr als 9000 und da möchte man nicht jedem alles preisgeben, also man möchte nicht jedem lesen Zugriff auf seine eigenen Daten geben und man möchte erst recht nicht jedem Schreiben Zugriff auf die eigenen Daten geben. Und deshalb ist es wichtig, mit Rechten dies zu regulieren. Mit anderen Worten, und das ist nur ein Aspekt. Der nächste Aspekt ist, ihr habt sicherlich schon im ZIP-Vortrag gehört, ihr dürft nicht selber Software installieren. Und grundsätzlich ist es so, ihr könnt auch gar nicht Software selber installieren, denn ihr habt in diesem Unix-System gar nicht die Rechte, global Software zu installieren, da ihr keine Schreibrechte auf die globalen Dateien habt. Also sowas wie Konfigurationsdateien könnt ihr natürlich auch nicht systemweit anfassen. Das ist einfach ein Sicherheitsaspekt. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, man möchte nicht nur seine Mails schützen, sondern auch wenn man irgendwelche verschlüsselten Verbindungen aufbaut, dann ist es heutzutage meist so, man hat irgendwie einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel. Und der Sinn des privaten Schlüssels ist, dass er tatsächlich privat ist. Und die Annahme ist, die Verbindung ist nur dann sicher, wenn auch tatsächlich der private Schlüssel geheim ist. Das heißt, es darf kein anderer an diesen privaten Schlüssel kommen, weil sonst meine verschlüsselte Verbindung unsicher ist. Und um das zu bewerkstelligen, deshalb brauchen wir Dateirechte in unserem System. Ja, wie sieht es jetzt auf Unix aus? Jedes Verzeichnis und jede Datei und, wie ich schon ein bisschen anklingen habe lassen, jeder Prozess gehört einem Benutzer und dieser Benutzer kann regeln, wie andere Benutzer auf diese Datei und dieses Verzeichnis Zugriff haben. Und das System stellt sicher, dass auch tatsächlich diese Rechte eingehalten werden. Also es kann sich da niemand anderes über diese Rechte hinwegsetzen. Wie stelle ich Regeln? Ich habe irgendeine Datei, wie stelle ich da Regeln auf? Grundsätzlich ist es so, ich habe mehrere Benutzer auf meinem Unix-System und es gibt Gruppen, das ist quasi Teilmengen der Gesamtheit der Benutzer und für mich selber kann ich Berechtigungen auf eine Datei definieren. Ich kann für eine Gruppe definieren, wie darf die Gruppe darauf zugreifen und ich sage, wie dürfen andere darauf zugreifen, die weder ich selber sind, noch in der Gruppe. Also ich habe quasi drei Kategorien, mich selbst, Leute in meiner Gruppe und der restliche Teil der Benutzer. Ja, das und diese Eigenschaften könnt ihr für jede Datei regeln. Nehmen wir an, ihr seid in einem Verzeichnis, dann liegen da Dateien und es ist auch immer sichergestellt, diese Dateien haben auch gewisse Berechtigungen eingestellt. Die könnt ihr euch anzeigen lassen mit ls-l. Und der interessante Part ist jetzt hier vorne. Hier sehen wir, hier haben wir irgendwie schon so drei Gruppen. Wir haben 10 Zeichen. Das erste ist irgendwie immer ein Minus. Und dahinter stehen 9 Zeichen, also 3 Zeichen A für jede dieser 3 Kategorien. Und was steht da jetzt noch an wichtigen Informationen? Es steht da, wem die Datei gehört. Das ist in diesem Fall der Nutzer Sima Grob. Und wir hatten ja schon gesagt, die Gruppe bekommt auch nochmal Berechtigung, also gehört jede Datei einer gewissen Gruppe. Das ist das, was dahinter angezeigt wird. Das ist im ZIP-Pool im meisten Falle IMMD-Stud. Ja, und der restliche Output ist relativ intuitiv. Bis auf diesen hier, das ist so die Größe der Datei und hier ist das letzte Änderungsdatum der Datei. Und natürlich der Dateiname selbst. Genau. Ja, was bedeutet das jetzt im Detail? Wir haben für jede dieser drei Kategorien von Benutzern geregelt, wie jemand aus dieser Kategorie auf die Datei zugreifen darf. Und dabei wird in drei Arten des Dateizugriffs unterschieden. Wir haben lesenden Zugriff, das heißt, ich kann mir den Inhalt dieser Datei anzeigen lassen. Wir haben schreibenden Zugriff, was bedeutet, ich habe das Recht, den Inhalt dieser Datei zu verändern. Und wir haben das Recht des Ausführens, das bedeutet, ich darf diese Datei ausführen. Das ist jetzt so auf den ersten Blick, ist es sinnvoll für Programme. Also es ist nicht so wie auf anderen Systemen, dass aufgrund der Dateiendung erraten wird, der Dateiname endet auf .exe, also wird es schon ein Programm sein, das können wir mal ausführen, sondern es ist im Recht des Systems verankert, welche Dateien im System ausführbar sind und welche nicht. Genau. Und dieser ls-l-Output sagt euch genau, was derjenige darf. Also in diesem Fall ist es zum Beispiel so, die Datei darf vom Benutzer gelesen und beschrieben werden und alle anderen, sowohl Gruppe als auch der Rest der Welt, darf nur lesend darauf zugreifen. Genau. Wie jetzt nehmen wir an, wir sind in einem gewissen Verzeichnis drin, haben uns die Dateiberechtigungen angeschaut. Das ist zwar ganz schön und gut, aber wie können wir die jetzt verändern? Die Dateiberechtigung verändern können wir mit dem Programm ChangeMod. Also dieses Programm ChangeMod orientiert sich wieder sehr an diesen drei Kategorien und diesen drei Flags. Und zwar dem Programm ChangeMod könnt ihr für eine gegebene Datei sagen, wie die Berechtigungen verändert werden sollen. Das besteht, eine Änderungsaktion besteht quasi aus drei Teilen. Der erste Teil lautet, welche dieser drei Kategorien betrifft es. Es kann betreffen den Benutzer, die Gruppe, der Rest oder alle diese drei Kategorien. Also dadurch wird quasi geregelt, welche dieser drei Dreierblöcke verändert wird. Dann wird gesagt, wie er verändert wird, werden Berechtigungen hinzugefügt, entfernt oder einfach strikt überschrieben. Und dann wird auch noch gesagt, wie jetzt diese Änderung genau durchgeführt werden soll, also welche Flags sind betroffen. Also zum Beispiel in diesem Fall ist es so, für den zweiten Dreierblock, für die Gruppe, werden die Berechtigungen für Lesen und Ausführen hinzugefügt. Also wir können uns mal ein paar Beispiele angucken. Was bedeutet denn zum Beispiel die erste Zeile? Du warst der Erste. Genau. Also zusätzlich zu den Berechtigungen, die davor waren, darf der User jetzt auch noch schreiben, darf der User jetzt auch noch lesen. Also F für Read, W für Write, X für Executable. Ja, das Zweite? Oder der Gruppe und dem Rest werden die Lese-, Schreib- und Ausführungsrechte zugeschrieben. Genau, der Gruppe und dem Rest wird alles entzogen, was sie haben. Das Dritte? Ja? Genau. Alle dürfen lesen und ausführen. Und das Letzte ist jetzt schon, oder ja?
Der Benutzer darf lesen, schreiben, ausführen. Die Gruppe darf nur lesen und ausführen und der Rest darf gar nichts.
Genau. Das wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Und was hier eben, das ist ein ziemlicher Aufsatz, den man da schon vorlesen muss. Und das, was man bei diesem letzten Beispiel, was einem da auffallen kann, ist, unabhängig davon, wie die Berechtigungen davor waren, haben sie jetzt eine ganz bestimmte Bedeutung. Also ich kann direkt an der Zeile ablesen, wie die Berechtigungen danach aussehen werden. Das kann ich bei allen dreien darüber nicht, weil das der, Nachfolgezustand immer von dem vorherigen abhängt. Während beim letzten ist es so. Und wir haben auch schon gemerkt, es dauert ein bisschen, das zu lesen. Und es ist ewig viel Tipparbeit, wenn ich das tatsächlich mal in meine Shell tippen möchte. Deswegen gibt es davon eine kompaktere Variante. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass diese Dateiberechtigung intern im Dateisystem irgendwie abgespeichert werden müssen. Und das geschieht natürlich nicht irgendwie so als diese aufwendig lange Zeichenkette, sondern wird in wenig Bit kodiert. Wie sieht es aus? Also wenn wir diesen ls-l-Output haben, dann können wir mal in Gedanken Folgendes machen. Wir setzen alle Minusse durch Nullen und alle restlichen Zeichen durch Einsen. Das Ganze interpretieren wir als Binärzahl, wandeln sie in Oktal um und diese Zahl, die wir dann erhalten als Oktalzahl, die können wir auch dem CH-Mod als Parameter übergeben. Das hat den Vorteil, dass man für die meisten Berechtigungen, dass man die meisten Berechtigungen schon im Kopf immer hat, wie dazu die genaue Oktalzahl aussieht. Denn man hat irgendwie so 4, 5 Berechtigungen, die man vergeben kann. Und die merkt man sich und dann kann man immer sofort das eintippen, ohne da jetzt diese Änderungsliste zu konstruieren oder da diesen Aufsatz zu schreiben. Ja, warum übergeben wir das als Oktalzahl und nicht dezimal oder hexadezimal? In vielen Dingen in der Informatik verwenden wir intern als Darstellung, um sie mit dem Computer auszutauschen, hexadezimal. Der Vorteil von dieser Oktalzahl ist hier, dass wir wieder ganz klar die Dreiergruppen sehen. Also wenn wir bereits so eine Oktalzahl im Kopf haben und jedoch bei einer dieser drei Benutzerkategorien was verändern möchten, dann müssen wir nur die eine Ziffer verändern, ohne dass es den exakten Wert der anderen Ziffern beeinflusst. Also das ist direkt eine relativ intuitive Darstellung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel bei diesem 750 etwas Ähnliches setzen möchte, jedoch ohne ausführbare Rechte, weiß ich, okay, dieses X ist das niederwertigste Bit. Also, um die gleiche Berechtigung darzustellen, jedoch ohne Ausführrechte, ist es nicht 750, sondern 640, ist einfach ohne die 1 in der Wertigkeit. Oh. Was wir jetzt allerdings noch nicht beachtet haben, ist, wir können jetzt wunderbar Dateiberechtigungen verändern. Und es ist auch relativ intuitiv ersichtlich, was lesenden Zugriff auf einen Ordner bedeutet oder was schreibenden Zugriff auf einen Ordner bedeutet. Das heißt, lesend heißt, ich kann mir den Inhalt dieses Ordners auflisten. Schreibend heißt, ich kann in dem Ordner Dateien hinzufügen oder entfernen. Was heißt jetzt executable auf Ordner? Das bedeutet, dass ich das Recht habe, auf Unterordner und untergeordnete Dateien unter diesem Ordner zuzugreifen, beziehungsweise ich habe das Recht, ein CD in diesen Ordner zu machen. Es hat den Vorteil, dass ich Ordner mir konstruieren kann, in denen ich Unterpfade an andere Benutzer verrate, aber es grundsätzlich allen anderen Benutzern untersage, den Inhalt aufzulisten. Also ich kann zum Beispiel einen Ordner erstellen, in dem nur Executable-Rechte sind und keine Leserechte für die anderen und kann da irgendeine geheime Datei XY ablegen und dem Benutzer A sagen, hey, da liegt eine Datei, geheime Datei XY, schau dir die mal an. Und einem anderen Benutzer sagen, hey, schau dir mal eine Datei namens streng geheim an. Und beide hätten theoretisch die Möglichkeit, den Dateinamen zu erraten, aber sie müssten ihn tatsächlich erraten, denn sie haben nicht das Recht, den Ordnerinhalt anzugucken. Also sie können sich nicht auflisten, welche Dateien drin sind. Das ist so ein Standardfehler, den man auch macht, wenn man jetzt ein CH-Mod macht und allen Leuten Leserechte auf irgendeine Ordnerstruktur geben möchte mit chmod und gibt denen nur die Leserechte und nicht die Executable-Rechte auf die Ordner und dann haben sie auf einmal alle nur Leserechte und können nicht an die eigentlichen Dateien drankommen. Und dann ist meist der nächste Schritt, dann wird man übermütig und sagt, aha, ich habe das Executable vergessen. Ich schreibe einfach Executable noch hinzu, gebe rekursiv auf ein Verzeichnis ausführbare Rechte und das rattert und rattert und rattert. Aber was bedeutet denn, wenn ich im Verzeichnis rekursiv Executable Rechte vergebe? Das bedeutet, dass auch auf mein Textdokument hier Executable-Rechte gesetzt werden. Ja, und dann jemand das Textdokument ausführen kann. Das ist, klingt jetzt erstmal harmlos, ist es aber nicht, denn wenn da ein Textdokument rumliegt und es nicht irgendwie nur ein einfaches Skript ist, sondern irgendeine Binärdatei, ein Word-Dokument oder so, und ich das ausführe, dann versucht das System, beziehungsweise genauer die CPU, das Textdokument als Maschinencode zu interpretieren und ja, liest dann irgendwie irgendwas Binäres und führt es dann aus. Und das ist ziemlich unpraktisch und kann auch Schaden verursachen. Deshalb gibt es einen Ausweg, nämlich ich kann an das chmod bei den Änderungen nicht nur R, W und X als Änderung hinzufügen, sondern auch ein großes X. Und das macht dann Folgendes, es setzt nur da die Executable-Rechte bei Dateien, bei denen auch bereits vor dem chmod ein X vorhanden war. Das heißt, es nutzt mir streng genommen nichts in dem Beispiel davor, um die Sache wieder gerade zu biegen. Aber wenn ich eine Dateistruktur habe wie diese hier, ich habe ein Dokument, das nicht ausführbar ist und einen Ordner, in dem ich Ausführbarrechte habe und ich setzt dann ein plus groß X, dann werden zum Ordner Executable-Rechte hinzugefügt, allerdings zum Textdokument nicht. Und das ist so das Häufigste, was man braucht. Ja, wir haben jetzt schon gelernt, okay, wir haben einen Benutzer und eine Gruppe und da können wir erstmal Berechtigungen verteilen, aber das Problem ist häufig, wenn wir Dateien anlegen, dann haben sie per Default immer eine Berechtigung. Und das Gleiche gilt für Ordner. Wenn wir Ordner anlegen, haben sie per Default zum Beispiel im ZIP die Berechtigung 755. Das bedeutet, alle Benutzer und unter anderem auch alle aus der Gruppe haben das Recht, lesen darauf zuzugreifen. Das ist grundsätzlich, wenn ihr irgendwie nur einen Benutzer an dem Rechner habt, wie an eurem Laptop, nicht so kritisch. Jedoch, wenn ihr in einem System wie dem ZIP arbeitet, eventuell schon. Eventuell deshalb, weil euer Home-Verzeichnis auch irgendwann mal angelegt wurde mit gewissen Berechtigungen. Und es ist im ZIP eben lesbar für alle. Das heißt, solltet ihr irgendwelche geheimen Dateien da drin haben, wie zum Beispiel eure frisch geschriebene AOD-Abgabe, die nicht, dass nicht jemand anderes kopieren soll, dann hätte er per Default die Rechte dazu. Deswegen raten wir euch, wenn ihr wirklich auf Nummer sicher gehen wollt, dann raten wir euch dazu, das Home dicht zu machen. Das bedeutet, ihr führt aus chmod 700 auf euer Home. Was das 700 ist, wisst ihr bereits. Das bedeutet nämlich lesen, schreiben, executable für mich, aber für sonst einen anderen gar nichts. Das hat halt den Nachteil, ja, für die anderen, die haben keine Berechtigung. Also in meinem Fall ist es zum Beispiel so, ich habe mein ZIP-Home nicht abgeschlossen, sondern ich habe Executable-Rechte für alle. Das heißt, jemand, der einen Pfad weiß, der kann darauf zugreifen, sonst Leute nicht. Und wie mache ich das jetzt bei der AOD-Abgabe? Denn theoretisch kann man schon erraten, dass meine AOD-Abgabe wohl in dem Unterordner Uni liegt und da unter der Semesternummer mit dem Namen AOD. Da ist es so, Ordner, die ich niemandem preisgeben möchte. Die habe ich explizit auf 7.0.0 gesetzt, aber mein Home ist grundsätzlich offen. Und das ist das, was ich denjenigen empfehlen würde, die explizit in späteren Semestern mit anderen zusammenarbeiten möchten. Da ist es nämlich so, dass es sehr nützlich ist, anderen Leuten Leseberechtigungen auf die eigenen Dateien zu geben, aber eben nur für Dateien, wo man das auch möchte und da, wo ich weiß, okay, das ist wirklich nur meins, das mache ich dicht. Grundsätzlich haben wir auch schon, wissen wir jetzt schon, wie wir Berechtigungen verändern dürfen und wir haben immer gesagt, ja, es legt fest, wie der Benutzer und wie die Gruppe darauf zugreifen kann. Ja, aber wie verändere ich denn das? Grundsätzlich ist es so, den Eigentümer einer Datei, den kann man nicht mehr ändern, es sei denn, man ist Administrator auf dem System. Ist man Administrator, dann kann man das verändern mit dem ch-own. Und die Syntax dafür ist ähnlich wie bei chmod. Grundsätzlich darf das auch nur der Administrator. Das hat den sinnvollen Grund, wenn ihr eine Datei anlegt, dann gehört die erstmal euch und ihr habt als normaler Benutzer eben nicht die Berechtigung, die Datei jemand anderem unterzuschieben oder einem anderen Benutzer Dateien einfach wegzunehmen, indem ihr sagt, ey, ich bin jetzt der Eigentümer der Datei. Jedoch, was ihr machen dürft, ist die Gruppe einer Datei ändern und dadurch könnt ihr eben anpassen, auf wem dieses Gruppenflag genau zutrifft. Und das kann könnt ihr machen, wenn ihr der Eigentümer einer Datei seid. Grundsätzlich ist es so, nur der Eigentümer einer Datei kann entscheiden, welche Gruppe die Datei gehört und auch nur der Eigentümer einer Datei darf Berechtigungen verändern, die diese Datei betreffen. Genau. Und wenn ihr jetzt irgendwie auf ein komplexeres System administriert, könnt ihr einfach eine Gruppe anlegen und dann sagen, die Gruppe darf so und so auf diese Datei zugreifen. Was ist jetzt allerdings, wenn ihr eben nicht Administrator eines Systems seid und eurem Übungspartner Lesezugriff auf eure AOD-Abgabe geben möchtet, aber auch nur eurem Übungsblattpartner, dann gibt es die Möglichkeit, zusätzlich zu den normalen Berechtigungen noch ACLs zu setzen, also das steht für Access Control List. Und darüber könnt ihr dann relativ komplex sagen, dieser Benutzer darf auf diese Datei so und so zugreifen, unabhängig davon, in welcher Gruppe er ist. Das ist in diesem Fall einfach ein Setfackel auf eine gewisse Datei oder auf ein gewisses Verzeichnis. Dann kann ich zum Beispiel sagen, die Datei gehört dem Nutzer Sima Grob und er gibt jetzt dem Siyesha-Nutzer Lese- und Ausführbarrechte auf die Datei. Das Ganze wirkt jetzt erstmal von der Syntax her ein bisschen komplex, ist es auch. Und deswegen ist meine Empfehlung, versucht es euch nicht zu merken. Wenn ihr es braucht, schaut ihr es nach, wie ihr es machen könnt und danach vergesst es wieder. Denn so oft braucht man es jetzt auch wieder nicht. Also es ist so ein typischer Fall von, hier schaue ich einfach schnell in die Manpage, sehe, wie es geht, mach's und vergesst es wieder. Wenn man das nicht machen möchte, könnt ihr auch mit einem grafischen Dateibrowser wie zum Beispiel Nautilus die Dateiberechtigungen verändern. Aber im Zweifelsfall ist es immer praktischer, die Mainpage da zu haben. Genau. Gibt es jetzt zum Thema Dateiberechtigungen noch Fragen? Ja? Okay, die Frage war, was passiert, wenn man sich selbst die Rechte nimmt? Grundsätzlich seid ihr Eigentümer einer Datei, also habt ihr das Recht, die Berechtigungen zu ändern. Das bedeutet allerdings, dass ihr euch die Leserechte nehmen könnt, aber ihr seid immer noch nach wie vor Eigentümer der Datei. Das heißt, auch wenn ihr euch die Lese- und die Schreib- und die Ausführbarrechte einer Datei genommen habt, seid ihr immer noch Eigentümer. Das heißt, ihr habt das Recht, mit dem exakt selben chmod-Befehl euch die Leserechte wieder zurückzugeben. No, sonst noch eine Frage? Ja? Wie, das habe ich jetzt nicht ganz. Wenn ich eine Datei lesen möchte, mit einem Editor oder Also die Frage war, ob ich für das Lesen einer zum Beispiel Textdatei mit dem Texteditor sie dafür auch ausführen muss. Nein, das stimmt nicht. Also ausführen heißt wirklich, ich nehme diese Datei, starte einen Prozess dafür und führe sie in diesem Prozess aus. Während wenn ich hier einfach nur als Eingabe für einen Prozess eine Datei verwende oder sie in meinem Texteditor öffne, dann lese ich nur die Datei, führe sie aber nicht aus. Das heißt, ich schaue mir, was ist der Inhalt. Genau. Es ist nicht so, dass ich die mit, also normalerweise kann man ja Dinge ausführen mit, indem ich einfach den Namen eingebe, zum Beispiel Firefox. Oder wenn eine Datei in meinem aktuellen Ordner liegt, kann ich ein punktschräger Endlosschleife machen. Und darf in solchen Fällen führe ich was aus. Aber wenn ich sie einfach nur als Argument an ein Programm übergebe, dann brauche ich keine Ausführrechte. Da oben ist noch eine Frage. Hat sich geklärt. Okay. Dann machen wir mal weiter. Und zwar, wir können jetzt eigentlich schon perfekt, jetzt wo wir Datei. Achso, ist da oben noch eine Frage? Okay, die Frage ist, wer von Anfang an in einer Gruppe ist. Grundsätzlich ist es so, nur der Systemadministrator sagt, wer in einer Gruppe ist. Und im Falle des ZIP-Pools ist es so, alle Informatikstudenten sind in der Gruppe IMMD Stutt. Das bedeutet allerdings, etliche Nebenfächler oder jemand, der vorher ein Nebenfach studiert hat, ist da nicht in der Gruppe, sondern ist in der Gruppe NF für Nebenfach, wenn ich mich richtig erinnere. Also im ZIP ist es so, wirklich Benutzer, wirklich Personenunterscheidungen zu kodieren in Dateiberechtigung, dafür nutzen die Gruppen nicht, sondern ich brauche tatsächlich ACLs. Die Gruppen treffen dann eher zu, wenn man Systemdienste hat. Also es gibt zum Beispiel einen Systemdienst des Webbrowsers und der ist in der Gruppe www und ich kann jetzt der Gruppe www Berechtigungen auf einen gewissen Ordner geben, damit ich sagen kann, okay, der Webbrowser darf diesen Ordner freigeben. Also das ist eher so für Systemdienste meist verwendet. Also es ist nicht so, dass man das verändern kann. Und es ist einfach von Fall zu Fall kodiert, wer in einer Gruppe ist. Es gibt da keine Regel. Sonst noch? Okay, dann gilt es aber jetzt, dass wir bereits unser TS-System, das vor uns steht, perfekt kontrollieren können, indem wir Prozesse abschießen können, im Dateibaum navigieren können und Sachen erstellen können, umleiten, kombinieren, alles Mögliche, echt super. Allerdings können wir, was uns noch ein bisschen fehlt, ist, was ist, wenn wir gerade nicht physikalisch im ZIP-Pool anwesend sind oder was passiert, wenn ich sage, oh Mist, ich habe meinen Laptop zu Hause vergessen, aber er läuft noch. Solche Probleme treten immer wieder auf und dafür gibt es eine einfache Lösung, nämlich SSH. Was ist SSH? SSH steht für Secure Shell und ist eine verschlüsselte Weiterentwicklung von Remote Shell und das sagt schon vom Namen her, ich habe eine entfernte Shell. Es ist folgendermaßen, ich kann ein SSH auf einen Rechner machen. Ich sage, ich brauche auf dem entfernten Rechner diesen Benutzernamen und das ist auf diesem, ja, das ist eben dieser Rechner. Und das sage ich dem SSH. Und dann bekomme ich werde ich eingeloggt und wenn ich mich erfolgreich einloggen kann durch das Passwort, dann wird dann bekomme ich eine Shell, als würde ich physikalisch davor sitzen. Gut, wie funktioniert das intern? Das können wir uns eigentlich schon alle erklären, dadurch, dass wir bereits wissen, was Pipes sind. Grundsätzlich ist es so, nehmen wir an, ich habe dieses SSH, das ist ein Prozess, den ich starte. Der bekommt als Eingabe die Tastatur und als Ausgabe unser Terminalfenster. Und was es jetzt macht, ist, es baut eine Netzwerkverbindung auf zu einem entfernten Rechner. Also das hier ist lokal. Baut eine Netzwerkverbindung auf zu einem entfernten Rechner. Startet da eine Shell und macht Folgendes. Simuliert hier die Eingabe und greift alles, was auf der Ausgabe kommt, ab und schickt es durch die Netzwerkverbindung zurück. Und dadurch wird es simuliert, wird eine Situation simuliert, als hätte ich tatsächlich lokal eine Shell. Aber tatsächlich läuft alles, was ich eintippe, auf dieser entfernten Shell, was eben auch intern durch Pipes realisiert ist. Und wir können das mal ausprobieren. Wir machen mal ein SSH auf irgendeine Kiste. Also mein Benutzername lautet re06huxer und ich möchte auf die Kiste vi00q.csv.de. Schauen wir mal. Ich bekomme schon eine Meldung, willkommen im ZIP-Pool. Und bin ich auf der entfernten Maschine, also ich sehe schon, ich habe eine gewisse andere Prompt. Ich bin auf Kiste vi00q und wenn ich hier mal einen Hardtop starte, merke ich schon, aha, ich habe irgendwie 8 Rechnerkerne. Ich bin wahrscheinlich gerade nicht auf meinem Laptop. Also ich bin wirklich im ZIP-Pool und das erkenne ich auch daran, dass ich wirklich darin bin und sich auch das Dateisystem genauso verhält wie entfernt. Also es gibt ein Home und dann ZIP und dann 2012. Hier habe ich jede Menge Benutzer. Also ich bin wirklich komplett im ZIP-Pool. Und wenn ich wieder Exit eingebe, schließt sich die Verbindung und ich bin wieder auf meinem normalen System. Und hier kann ich mal schauen, gibt es noch Home, ZIP 2012? Nein, aha, ich bin wieder zurück. Wenn ich jetzt im ZIP bin und direkt von Rechner zu Rechner kommen, springen möchte, dann brauche ich nicht extra meinen Benutzernamen angeben, denn wenn ich keinen Benutzernamen angebe, wird der verwendet, den ich gerade lokal auf meinem System habe. Und wenn ich im ZIP-Pool bin, also wenn sich zwei Rechner in der gleichen Domain befinden, dann kann ich diese Domain csv.de auch weglassen und kann direkt auf einen Rechner SSH, zum Beispiel SSH vi06c. Wenn ich jetzt gerade auf einem System bin, wo ich kein SSH habe, dann ist es meist so, dass ich dann mich auf einem Windows-System befinde. Und dafür gibt es das Programm PuTTY. Das stellt quasi so eine Oberfläche für SSH bereit. Und dann kann ich so Netzwerkprofile anlegen. Ich kann sagen, ich möchte mich in den ZIP verbinden und das ist der Rechner, der Benutzer. Und dann kann ich das PuTTY starten, draufklicken, muss mein Passwort eingeben und dann bin ich im ZIP-Pool. Und es sieht so ungefähr so ähnlich aus, wie wenn ich direkt mich auf einem Linux-System befinde. Ja, jetzt ist das zwar schon ganz schön, ich kann den Entfernten kontrollieren, ich kann mich wieder ausloggen, dann kann ich wieder meinen lokalen Rechner kontrollieren, aber manchmal möchte ich einfach Dateien austauschen. Gut, wie ich Dateien austauschen kann, es geht ganz einfach, da brauche ich eigentlich noch gar nicht mir diese Folie angucken. Ne? Das geht ganz einfach. Ich habe ja diese SSH-Verbindung aufgebaut, bin entfernt auf der Shell und nehmen wir mal an, ich möchte von der entfernten Datei, von dem entfernten System Dateien zu mir kopieren. Dann kann ich einfach ein SSH machen, erhalte eine Shell, kann eine Datei cutten, dann sehe ich den Inhalt der Datei auf dem Terminal, den Inhalt markiere ich, tue ihn in die Zwischenablage kopieren, logge mich aus, starte ein cut Datei, kopiere den Dateinhalt aus der Zwischenablage, füge den Dateinhalt aus der Zwischenablage wieder in mein Terminal und habe es in der lokalen Datei. Wunderbar, funktioniert 1a, es funktioniert tatsächlich. Jetzt kann sich jemand denken, ich habe ja nicht umsonst Pipes gehört. Dann mache ich einfach Folgendes. Ich starte, wenn ich eine Datei von entfernt hierher kopieren möchte, nicht entfernt eine Bash, sondern direkt ein Cut-Datei. Und bei mir lokal, SSH ist ja auch nur ein Prozess, also hat SSH eine Ausgabe, lokal leite ich den Inhalt, die Ausgabe um, und zwar in eine Datei. Und schon kann ich mit einem einfachen SSH-Befehl, SSH cut Datei, umleiten in Datei, mir eine Datei von entfernt nach lokal kopieren. Und es funktioniert auch. Analog geht das Kopieren von lokalen Dateien auf was Entferntes. Da muss ich eben in umleiten und entfernt die Cut-Umleitung machen. Also da muss ich dieses trennen und dann in der Datei umleiten. Und schon kann ich kopieren. Funktioniert 1a. Der einzige Nachteil ist, es ist nicht so komfortabel. Deshalb gibt es ein Programm, das das für uns tut, das genau das für uns tut. Das Programm lautet SCP, steht für Secure Copy und hat von der Aufrufsyntax eine ähnliche wie der Befehl cp-copy, nur eben, dass ich nicht nur lokal kopieren kann, sondern bei jedem Pfad nicht nur angebe, wo er liegt, sondern auch auf welchem Rechner. Das heißt, in diesem Fall, wenn ich von lokal nach remote kopieren möchte, dann gebe ich beim Ziel einen Login-at-Rechnername an und mit dem Doppelpunkt einen Pfad auf dem entfernten Rechner. Wenn der Pfad keinen Doppelpunkt enthält, dann wird der Pfad als lokaler Pfad interpretiert. Ja, genau. Es ist auch wirklich tatsächlich die Syntax. Das heißt, wenn ihr was anderes schreibt, fällt es sich anders. Also ist es ganz wichtig, keine Leerzeichen zu verwenden und auch wirklich einen Doppelpunkt und nichts anderes. Denn sonst wird es als lokaler Pfad interpretiert und dann liegt irgendwie eine Datei namens re06huxa@v00q in eurem lokalen Verzeichnis. Also es ist intuitiv, wie man es sich vorstellt. Ich habe einen Rechner, mache ein SCP von entfernter Rechner nach lokal. Also dieses Symbol hier soll uns symbolisieren, da vor dem sitzen wir gerade und können ein SCP machen. Entfernte Datei nach in den aktuellen Ordner. Hier stellt ihr bereits fest, dieses Datei, da steht einfach nur Datei. Es ist kein absoluter Pfad, sondern ein relativer. Wenn ihr einen relativen Pfad bei SCP angebt, dann wird der Pfad relativ zu eurem Home-Verzeichnis interpretiert. Also kopiert dieser die Datei aus eurem Home. Also ist Host Doppelpunkt Datei ist quasi inhaltlich von der Bedeutung her äquivalent zu Host Doppelpunkt Tilde Schräger Datei. Mit dem Vorteil, dass ersteres kürzer ist. Absolute Pfade gehen natürlich auch. Dann gebe ich einfach den absoluten Pfad hinter dem Doppelpunkt an, sonst verhält sich es genau gleich. Wenn ich jetzt jedoch nicht von einem entfernten Rechner was zu mir kopieren möchte, sondern umgekehrt, vertausche ich halt einfach die zwei Parameter und es verhält sich, wie ich es erwarten würde. Es kopiert eine Datei von mir, nämlich die Datei foo.bar, auf den entfernten Rechner in den Ordner temp. Genau. Grundsätzlich gilt, ich kann auch bei beiden Parametern, bei beiden Pfadangaben entfernte Rechner angeben. Ich kann zum Beispiel über meinen lokalen Rechner von der VI06A zur VI06B eine Datei kopieren. Das ist jetzt vielleicht in der aktuellen Situation nicht so sinnvoll, da wir ja wissen, VI06A und VI06B, das sind Nachbarn im ZIP 1. Da kann ich auch direkt zwischen diesen zwei hin und her kopieren. Aber sollte es jetzt der Fall sein, dass es keine direkte Netzwerkverbindung von VE06a zu VE06b gäbe, dann kann ich das über meinen lokalen Rechner in einem Kommando auf dem entfernten Rechner kopieren. Das Äquivalent dazu auf Windows heißt WinSCP, ist quasi wieder der Ausweg, wenn ich gerade kein SSH und kein SCP bei mir auf meinem System habe. Dann gibt es so eine GUI-Variante. Genau. Grundsätzlich gilt, ich muss jedes Mal bei SSH Benutzername@Rechnername eingeben. Das ist ziemlich nervig, besonders da ich eigentlich mich immer nur auf ähnliche Rechner verbinde. Also ich tippe unglaublich oft re06tuxer@v00q.cs.vde auf meinem Notebook. Und dafür gibt es eine tippsparsame Lösung, nämlich die SSH-Config. In die könnt ihr euch eintragen, was so die Default-Profile sind. Also ihr könnt sagen, ich definiere mir selbst einen Host namens ZIP und das ist der Rechner v06c.cs.vde und der Benutzer ist Simagrob. Das heißt, wir können einfach nur immer nur SSH-ZIP tippen und werden automatisch in den ZIP verbunden, ohne diese lästige Tipparbeit von oben. Das Einzige, was man dabei beachten sollte, ist, grundsätzlich gilt, egal auf welchen Rechner ich mich SSHen möchte, er muss dabei laufen. Und im ZIP ist es ja so, es werden etliche Rechner über Nacht runtergefahren, einfach aus Stromspargründen. Und deshalb solltet ihr, wenn ihr euch dieses Profil anlegt, einen Rechner wählen, der rund um die Uhr läuft. Das ist in dem Fall sind es die 06er und die 00er. Und dann könnt ihr einen SSH-ZIP machen und habt rund um die Uhr die Garantie, dass dieser Rechner läuft und das SSH in den ZIP gelingt. Ja, das war's erstmal so das Wichtigste zum Thema SSH. Gibt es da noch Fragen von eurer Seite?
Ja. Entscheidend, welche Rechner man nimmt, sondern dass man Rechner im ZIP erreicht.
Genau. Also die Frage war, ist es entscheidend, welchen Rechner im ZIP man nimmt, oder geht es einfach nur darum, einen Rechner im ZIP zu erwischen? Eigentlich ist die Antwort ein Jein. Es kommt darauf an, was du machen möchtest. Also es ist so, im ZIP-Pool liegen die Home-Verzeichnisse auf einem Dateiserver. Das heißt, egal auf welchen Rechner ihr euch verbindet, ihr habt immer das gleiche Home. Und wenn ihr euch auf den ersten Host verbindet und da eine Datei anlegt und danach auf einen anderen Host geht, ist die Datei auch da. Also für diese Dateiverwaltung spielt es keine Rolle. Wenn ihr jetzt jedoch irgendwas mit Prozessen machen möchtet, macht das einen Unterschied, denn die Prozesse laufen immer nur auf einem Rechner. Das heißt, wenn ihr auf den ersten Host euch verbindet, da einen Prozess startet und euch dann danach auf einen anderen Host verbindet, dann ist auf dem zweiten nicht der Prozess des ersten. Das heißt, ihr müsst wieder exakt den gleichen Host erwischen, um an den Prozess wieder dran zu kommen. Das kann zum Beispiel, es wird in der Zusatzaufgabe irk-Client im Screen ein bisschen thematisiert. Und zwar, da geht es in dieser Zusatzaufgabe darum, sich einen Rechner auszusuchen, da ein Programm namens Screen zu verwenden. Das hat den Vorteil, ich bekomme mit Screen eine Shell, kann mich davon disconnecten und später, wenn ich wieder auf dem Rechner bin, mir den Inhalt der Shell wieder anzeigen lassen. Das ist besonders nützlich in Verbindung mit sowas wie einem IRC-Client, also ist ein Chat-Client. Und das hat einfach den Vorteil, ich kann auf einem Rechner mir meinen IRC-Client, meinen IRC-Client laufen haben, wirklich irgendwann wieder verbinden, den Client mir holen, wieder in den Hintergrund schieben, mich entfernen davon. Wenn ich jedoch dann mal den falschen Host erwische, dann ist dann natürlich mein Client nicht mehr da. Das heißt, da für Prozesse ist es wichtig, immer auf den gleichen zu kommen. Genau. Sonst noch Fragen? Gut, dann schauen wir uns mal noch so ein paar Kommandos an, die uns im täglichen Unix-Alltag ständig über den Weg laufen. Also das sind so die wichtigsten Programme, ein paar davon haben wir schon kennengelernt, zum Beispiel grep filtert einfach Dateien, mehr nicht. Find macht nichts anderes als einen Verzeichnisinhalt und den Inhalt der Unterverzeichnisse anzuzeigen. Also ihr könnt natürlich immer, wenn ihr so einen groben Überblick von einem Dateibaum gewinnen wollt, einfach in jeden Ordner gehen, mit CD in LS machen, aus dem Ordner wieder rausgehen, in den nächsten LS und so weiter und so fort. Das ist ziemlich mühselig. Deshalb gibt es Find, das macht genau dasselbe, nur eben automatisiert. Und das ist relativ nützlich. Dann Sort haben wir schon kennengelernt, das sortiert Dateiinhalte. Und da gibt es schon eine Frage. Die Art der Ausgabe. Bei Find ist es so, wir können uns das mal angucken, ist die Ausgabe textformatiert, also ich bekomme Pfade angezeigt, die relativ zu meinem Startverzeichnis sind. Und also ich bekomme relative Pfade angezeigt, relativ zum Verzeichnispunkt, zu meinem aktuellen Verzeichnis. Und bei Tree wird der schön formatiert. Nur, dass ich den gerade nicht installiert habe. Aber es gibt ja zum Glück einen ZIP, auf den ich mich verbinden kann. Und bei Tree wird der Inhalt in so einem ASCII-Tree angezeigt. Kennt ihr ja vom erstes Übungsblatt, erste Aufgabe, da ist das der Fall. Aber es geht jetzt nicht, aber... Ich habe ein Programm, das mir die umwandelt. Also das ist so ähnlich, so ungefähr ist die Ausgabe von Tree. Das ist der Unterschied. Das bedeutet, das eine ist gut, um mal so einen Überblick zu gewinnen und das andere ist ganz gut, um die Daten danach weiterverarbeiten zu können. Zum Beispiel nehmen wir mal das nächste, Unique. Unique macht Folgendes, es liest Zeilen ein und gibt nur die Zeilen aus, die unterschiedlich sind zu ihren Vorgängern. Also es filtert doppelte Zeilen heraus. Das kann man mal ausprobieren. Starten wir Unique, sagen Hallo, gibt es Hallo, sagen wir Hallo, sagt es nichts, sagt immer noch nichts. Aber wenn wir 2 geben, sagt es uns wieder 2, bis wir wieder was anderes sagen. Und dann antwortet es uns. Genau. Dann gibt's, was braucht man noch? Head und Tail gibt uns die ersten bzw. die letzten Dateien aus der Eingabe aus. Cut zerstückelt die Eingabe in Spalten und ich kann sagen, gib mir nur die dritte Spalte oder nur die vierte. AWK ist eine Programmiersprache und ich gebe quasi Kommando AWK als Parameter ein Programm übergebe ihm ein Programm als Parameter und es führt dann dieses Programm aus. Das ist ein bisschen komplexer, aber man findet oft im Internet Beispiele. Oder WC zählt Wörter. Also das heißt im genaueren, bei Find ist es so, ich übergebe einen Ordner und gewisse Filter und sage zum Beispiel, finde mir alle Dateien mit dem Namen so und so. Und da sehen wir auch schon, es gibt schon leichte Redundanz, die uns hier auffällt, denn wieso brauche ich denn eigentlich ein minus name bei find, wenn ich auch grep habe? Also ich kann, anstatt zu sagen find minus name Datei A, kann ich auch einfach ein find pipe grep A machen. Und das sind mehr oder weniger, ist was Äquivalentes von der Benutzung her. Also so ein Beispiel. Ich kann anstatt minus name, kann ich auch sagen, ich nutze grep. Grep haben wir vorhin schon kennengelernt. Es gibt nur die Dinge aus, die auf den Filter matchen. Können wir mal ausprobieren. Ich beende das hier mal. Grep L. Talle wird ausgegeben. Luft nicht. Luftballon wird wieder ausgegeben. Okay. Was gibt's noch? Also was man auch immer wieder braucht, ist TAR. Damit kann man sich Archive erstellen und entpacken. Also es gibt nicht sowas wie ZIP-Archive unter Linux, sondern der Default sind TAR-Balls. Und da findet ihr etliche Beispiele im Netz. Das denke ich, brauchen wir jetzt nicht extra durchgehen, denn das ist auch nur Vokabel auswendig lernen, welches Zeichen hier jetzt für genau welche Aktion steht. Genau. Könnt ihr euch dann, wenn ihr mit den Aufgaben durch seid, nochmal angucken, beziehungsweise vielleicht braucht ihr TAR für die ein oder andere Aufgabe. Könnte ich mir gut vorstellen. Sort ist es ähnlich. Wir haben schon oft gesehen, was man immer beachten sollte, ich habe ein Programm, gebe was ein und erhalte direkt ein Ergebnis meiner Berechnung. Also zum Beispiel, ob LL in meiner Zeile vorkommt oder nicht. Bei Sort muss man immer aufpassen, und zwar Sort sortiert die Zeilen. Das bedeutet, ich bekomme erst eine Ausgabe, wenn alle Zeilen eingelesen wurden. Also wir können das mal machen. Wenn ich sage B, F, dann bekomme ich noch keine Ausgabe von Sort. Warum? Es könnte ja theoretisch sein, dass noch eine Zeile mit A's kommt. Das heißt, bei Sort ist es so, ich gebe Zeilen ein und erst wenn die Datei zu Ende ist, zum Beispiel, weil ich eine Datei in Sort umleite oder weil ich mich auf der Kommandozeileneingabe befinde und Ctrl-D drücke, erst dann wird der Inhalt sortiert und wieder sortiert ausgegeben. Okay. Das ist so ein häufiges Beispiel. Head und Tail sind, denke ich, relativ intuitiv. Ich sage Head, ich möchte die ersten 3 Zeilen oder die ersten 5 Zeilen. Analog gilt das Gleiche für Tail und bekomme dann eben nur die ersten oder die letzten 5 Zeilen einer Datei. Mit Cut, damit kann ich Output eine gewisse Datei zerstückeln. Ich sage zum Beispiel, ich habe Spalten in einer Datei. Die Spalten sind durch einen gewissen Delimiter voneinander abgetrennt, zum Beispiel durch einen Tab oder durch einen Doppelpunkt, und sage dann, ich möchte die 3. Spalte. Also zum Beispiel, ich habe eine Datei wie etc/passwd, in der Doppelpunkt der Spaltentrenner ist, sage, Doppelpunkt ist der Spaltentrenner, ich möchte Spalte 1 und 5, und dann erhalte ich die entsprechenden Spalten. Ja, AWK habe ich schon vorhin gesagt, das ist eine eigene Programmiersprache, deswegen werde ich da jetzt auch nicht näher drauf eingehen, denn da könnte man auch ein paar Vorlesungen mithalten. Und das ist häufige Verwendung von AWK, ist sowas Ähnliches wie Cut. Ich kann nämlich mit AWK sagen, gib mir immer die 2. Spalte aus, und es verhält sich quasi so ähnlich wie Cut. Genau. Und hier sehen wir auch mal so eine nützliche Anwendung vom Hintereinanderschalten mehrerer Prozesse. Also ich lasse mir zuerst die History ausgeben. Die History sagt, gibt mir einfach alle Kommandos aus, die ich so innerhalb der letzten 1000 Eingaben genannt habe. Also die gibt mir einfach die letzten 1000 Eingabezeilen aus. Davon möchte ich jeweils die 2. Spalte, denn wenn ich mir die Ausgabe von History angucke, dann wird man sehen, in der 1. Spalte steht noch die Zeilennummer. Das heißt, ich möchte, der Kommandoname steht in der 2. Spalte. Das Ganze sortiere ich, dass gleiche Zeilen direkt hintereinander sind. Dann entferne ich hintereinander folgende gleiche identische Zeilen und sage mit dem Unique mit minus C, dass er noch davor schreiben soll, wie oft diese Zeile denn jetzt vorkam. Das sortiere ich mit Sort, sodass die häufig vorkommenden Zeilen nach oben kommen, nämlich mit numerisch sortieren in umgekehrter Reihenfolge, und davon lasse ich mir die ersten paar anzeigen. Und dadurch, und das ist so ein relativ komplexes Beispiel, weshalb es so nützlich ist, diese Pipes zu haben. Also die Philosophie auf Unix ist, Ich habe nicht ein Programm, das mir komplexe Aufgaben erfüllt, sondern ich habe viele kleine Programme, die sich auf eine bestimmte Aufgabe spezialisieren, zum Beispiel Zeilen sortieren oder die ersten paar Zeilen anzeigen, die letzten paar Zeilen anzeigen. Und durch komplexes Zusammenbauen dieser Tools kann ich mir genau das zusammenbauen, was ich haben möchte, das genau meine Aufgabe erfüllt, die ich erfüllen muss. Ja, was haben wir noch? WC nutzt man immer wieder, um Zeilen zu zählen, also WC-L gibt nichts aus, abgesehen von der Anzahl der Zeilen, die kommen. Also ich gebe einfach und schaue, okay, das waren jetzt 6 Zeilen. Was ganz nützlich ist auf der Shell, wenn ich ein Programm habe, das so lange arbeitet, bis die Eingabedatei zu Ende ist, ist ein Ctrl-D ganz nützlich, denn das Ctrl-D sagt, hier ist Ende der Datei. Also ich kann so ein Dateiende durch Drücken von Ctrl-D simulieren. Okay, das waren jetzt so die wichtigsten Programme. Gibt es von eurer Seite noch Fragen? Nicht? Okay, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Grundsätzlich ist es so, am nächsten Dienstag geht es ins Kanapé. Also ihr habt dienstags von 14 bis 16 Uhr eine Vorlesung. Oder ist es von 16 bis 18 Uhr? Ich weiß es nicht. Wir gucken nach und kommen dann in eure Vorlesung rein und holen euch nach eurer Vorlesung ab. Danach geht es nämlich ins Kanapé. Donnerstag gibt es eine Linux-Install-Party. Was ist das? Man setzt sich zusammen und installiert auf seinem Rechner ein Linux. Also wem das heute ganz gut gefallen hat und die Vorteile von Pipes und SSH intensiv nutzen möchte, der kann sich ein Linux auch selber auf seinem Rechner installieren. Gelegenheit dafür gibt es am Donnerstag. Und was noch ein bisschen hin ist, ist am 5. Dezember findet die studentische Vollversammlung statt. Da ist es auch wichtig, dass ihr hingeht. Das ist keine Veranstaltung von der FSI Informatik, sondern eine Uniweite. Das heißt, alle Studenten der Universität kommen einmal im Semester zusammen. Das ist am 5. Dezember im Audimax in der Innenstadt und haben da die Chance zu diskutieren und mit der Stimme der Studenten zu sagen, wir sind der Meinung, dass, genau. Also es ist ein ganz wichtiges demokratisches Organ hier an der Uni. Okay. Gibt es sonst noch Fragen? Ja? Die Linux Install Party findet wahrscheinlich in einem Seminarraum statt im Informatik-Hochhaus. Wir wissen noch nicht genau welcher. Vielleicht. Aber wir schreiben es auf jeden Fall auf die Webseite. Also es gibt ja auf unserer FSI-Webseite, http, FSI, ESA. Ja, WLAN hängt gerade. Aber auf jeden Fall auf dieser Seite werden wir bekannt geben, in welchem Ort es ist. Also es ist entweder in einem Seminarraum im Erdgeschoss oder im Seminarraum rechts neben dem ZIP 2. Genau. Gibt es sonst noch Fragen? Ja, dann bin ich fertig. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Dankeschön.